Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Lena Jamaschik, ich bin Medizinstudentin kurz vor dem PJ und zurzeit Praktikantin hier in der Redaktion. Die Depression im Auge haben. Das könnte durch eine Studie des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München eine wortwörtliche Bedeutung bekommen. Warum? Das können wir heute mit dem Leiter der Studie, Professor Viktor Spormacher, besprechen. Herr Professor Spormacher, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
Ja, hallo.
Herr Spormacher, die Lebenszeitprävalenz, also das Risiko, im Laufe des Lebens an einer Depression zu erkranken, liegt in Deutschland wie auch international bei 16-20%, besagen die S3-Leitlinien. Die Hauptsymptome nach ICD-10 sind depressive gedrückte Stimmung, Interessenverlust und Freudlosigkeit, Verminderung des Antriebs mit erhöhter Ermüdbarkeit und Aktivitätseinschränkung. Alles schwer messbare Parameter. Ähnlich sieht es bei der Einstellung in die verschiedenen Schweregrade aus, also in der Einteilung. Dazu wird momentan die Anzahl an Zusatzsymptomen wie Schlafstörungen oder verminderter Appetit herangezogen. Sie haben mit Ihren Kollegen nun einen biologischen Marker für die Differenzen der Schweregrade einer Depression untersucht. Dazu haben Sie unter anderem bei den Probanden die Weite der Pupille gemessen. Nun ist meine erste Frage an Sie: Was war das Ziel Ihrer Studie?
Also, diese Studie ist Teil von einer größeren Studie. Also das ist die Studie, die bei uns im Haus läuft, nämlich die Biological Classification of Mental Disorders. Und das Ziel dieser Großstudie ist es eigentlich, um zu schauen, ob wir biologische Marker finden können, die uns bei der Diagnostik von unter anderem Depression, aber auch Angststörungen und PTBS irgendwie behilfreich sein können. Also dass wir damit entweder die Störung besser verstehen können oder von andere Störungen trennen können oder of wir die Behandlungserfolge besser verheersagen können. Denn wie Sie gesagt haben, das passiert jetzt eigentlich compleet mit middels Interviews, Fragenbögen. Also man bleibt auf der sogenannte phänomenologische Ebene. Daar hebben we eigenlijk in de psychiatrie gerne, so wie in alle andere medizinische Fachgebieten, auch sogenannte Biomarker oder biologische Tests.
Und nun ist ja bekannt, dass sich die Pupille weitet, wenn Menschen etwas gewinnen oder verlieren können. Wie waren denn jetzt die wesentlichen Ergebnisse Ihrer Studie? Was konnten Sie jetzt neu herausfinden?
Ja, genau, was Sie sagen, das stimmt absolut. Also das ist bekannt, dass die Pupille sich erweitert auf dem Moment, dass man etwas gewinnen kann. Also man erwartet eine Belohnung. Das ist auch so Belohnungserwartung. Das passiert übrigens genauso bei negatieve stimuli, also bei elektrische reizen oder so, die nicht unbedingt wehtun, sondern unangenehm zijn. Und was wir jetzt herausgefunden haben, ist, dass bei gesunde probanden die erweiterung, so wie üblich stattfinden, bei depressieve patiënten, dass das etwas weniger ist. Also dass die erweiterung irgendwie gebremst ist. Dass es deswegen eine kleinere toename der pupille ist, während dieser belohnungserwartung.
Okay, das heißt, die Pupille erweitert sich bei Aussicht auf Belohnung bei den akut depressiven Patienten weniger als bei den gesunden.
Genau, und das war inderdaad eher so für die akut depressiven als für die Patienten, die im letzten Jahr eine depressive Episode gehabt haben, aber aktuell keine Symptome hatten. Also es korreleerte auch tatsächlich mit der Menge an aktuellen Symptomen.
Okay, das heißt, es gibt sogar Unterschiede. Ja, man kann sogar die Depressionsschwere gerade auch zum Teil unterscheiden über die Pupille.
Ja, also die Korrelation war dann auch wieder nicht so hoch, dass man das damit ersetzen kann. Denk eher in Korrelation in Richtung Punkt 4 oder Punkt 5. Aber wir vermuten selber, dass wir hier über eine biologische Subgruppe reden, die möglicherweise Probleme hat mit insbesondere die physiologische Antrieb. Also man hat Erwartungen von was für tolle Ereignisse es da draußen geben könnte, aber man kann sich irgendwie selber nicht dazu setzen, das Verhalten dann noch auszuführen, um da zu gelingen. Also es ist wirklich diese Selbstaktivierung.
Das heißt, die Selbstaktivierung spielt da eine große Rolle. Und können Sie unseren Hörerinnen und Hörern jetzt nochmal den Versuchsaufbau erklären? Das heißt, welche Probanden haben Sie genau untersucht und Probandinnen und mit welchen Methoden?
Oh ja, natürlich. Also das waren alle Patienten hier aus dem Haus, auch externe Patienten, mit einer depressiven Störung, mit einer Angststörung oder einer anderen affektiven Störung, die unmediziert waren und dann vor der Behandlung anfing, bei uns im Haus gescreent wurde. Wir haben natürlich dann auch noch gesunde Probanden daneben gemessen. Das war Teil von einem größeren Setup, auch im Imaging war das. Wir haben daar een Psychophysiologie-Labor. Diese Aufgabe fand tatsächlich im Kernspin statt. Und das ist dann eine Aufgabe, wo die Pupille über so einen Eye-Tracker erfasst wird, die Pupillengröße, wo dann währenddessen auch FMRT läuft, also okay. Funktionelle Magnetresonanztomographie.
Also MRT und Pupillenmessung gleichzeitig. Mhm. Und jetzt mussten die Patienten ja bestimmte Aufgaben absolvieren sozusagen.
Genau. Es gab zum Beispiel 3 unterschiedliche Stimuli, also eine geometrische Form, die wurde dann für 6 Sekunden gezeigt. Und am Ende des Stimulus mussten die Patienten so schnell wie möglich drücken auf den Knopf. Und wenn die das schnell genug gemacht haben, dann konnten sie zum Beispiel bei einem Stimulus 1 Euro gewinnen. Bei einem anderen Stimulus gab es nur das Feedback, dass sie es schnell genug gemacht hatten. Und bei einem dritten Stimulus passierte nichts.
Das heißt, sie haben letztendlich die Patienten durch das Geld in dem Sinne motiviert oder zur Belohnung angehalten.
Genau. Das war der Reinforcer. Das wird auch wohl ein sekundärer Reinforcer genannt.
Und in welcher Phase des Versuchs haben Sie jetzt genau die Unterschiede zwischen den gesunden und den depressiven Patienten beobachten können?
Genau, und dann, wenn man diese Stimuli miteinander vergleicht, also man hat die Belohnungsstimuli und man hat die Kontrollstimuli, dann kann man sehen, okay, was ist die Differenz in der Pupillenanstieg? Die ist auch tatsächlich sehr groß. Und das war insbesondere bei dem Stimulus, wo man dann das Geld gewinnen konnte. Also bei de anderen gab es kaum Differenzen. Die Korrelation war auch negativ. Das heißt, wie mehr aktuelle Symptome, also wie mehr Symptome in den letzten 2 Wochen, desto kleiner die Erweiterung der Pupillen. Und das war genau in diese 6 Sekunden, dass der Stimulus gezeigt wurde.
Das heißt, bei Schwerdepressiven, die hatten eine, oder da weitete sich die Pupille besonders wenig.
Genau, und die Pupille ist so ein, ja, es wird auch wohl ein Surrogatmarker für Locus Coeruleus genannt. Also es ist ein noradrenergisches Outputzentrum im Hirnstamm, die eigentlich unterschiedliche Regionen auch aktivieren kann, triggern kann. Deswegen ist unsere Hypothese derzeit, dass es eigentlich eine Art Hypo-Arousal-Phänomen ist. Also zu wenig Arousal, zu wenig Selbstaktivierung in diese Zeit.
Das heißt, ich verstehe das so, dass sozusagen die Menschen, die vielleicht so eine Unteraktivität in diesem Hirnstammzentrum haben, dadurch auch eventuell die Pupillenreaktion geringer, also sich bei den Menschen geringer ausprägt als bei anderen Patienten oder Probanden?
Genau, das ist richtig.
Und haben Sie schon Vermutungen, auf welche Gruppen von Menschen sich Ihre Ergebnisse übertragen lassen?
Na, unsere Vermutung ist das, oder unsere Hoffnung ist eigentlich, dass wir hiermit in die ganze Heterogeneität an depressieve Patienten, und die sind wirklich kein 2 sind gleich. Und die Symptome sind auch noch nicht so klar unterschiedlich von anderen Störungen, also bei generalisierte Angst oder bei der PTBS, de posttraumatische Belastungsstörung, gibt es oft ähnliche Symptome. Und was wir jetzt hoffen, ist, dass wir mit diesem Test dann diese Subgruppen innerhalb der heterogene Gruppe identifizieren können, die irgendwie Probleme haben mit diesem Arousal-System, mit dem Sympathikus, mit der Selbstaktivierung. Das an sich wäre schon interessant, aber eigentlich ist das Ziel dann, dass wir mit der Identifizierung dieser Subgruppe dann auch die medikamentöse Behandlung von diesen Patienten besser vorhersagen können und deswegen die Patienten auch besser einteilen könnten.
Das heißt, es könnte sein, dass nur ein kleiner Teil der depressiven Patienten eine verringerte Pupillenweitenveränderung hat. Mhm. Aber trotzdem ist das sehr interessant, weil man gerade bei den Patienten dann auch gegebenenfalls Veränderungen in der Medikation vornehmen könnte. Oder auch in der Diagnostik.
Genau, oder man kann da anfangen mit SSRIs oder SNRIs. Und vielleicht würde man in diese Gruppe zuerst da ansetzen. Und bei Gruppen, die das Problem nicht haben, vielleicht eben mit was anderes. Also das wäre ein erster Schritt in eine Art quantifizierbare, objektive Behandlungseinteilung.
Und jetzt haben Sie und Ihre Forschungsgruppe ja auch Ideen für die Zukunft der Psychiatrie. Was könnte sich konkret verändern?
Naja, unsere Ideen sind bescheiden, aber wir wären schon sehr, sehr glücklich, wenn wir innerhalb von einer bestimmten Zeit da einen Test etablieren könnten, auch einen zugelassenen Test, womit wir die Patienten besser klassifizieren können und daher auch schon informierte Behandlungsentscheidung treffen können.
Das heißt, ein nicht-invasiver Test, den man gegebenenfalls bei Einweisung in die psychiatrische Klinik durchführt? Oder wie wäre das konkret vorstellbar?
So könnte das konkret ausschauen. An sich, so ein Eye-Tracker könnte man überall einsetzen. Aber ich glaube, es wird eher in de größere Kliniken dann besser machbar sein, dass man daar een relativ einfache experimentele Aufgabe zeigt und aufgrund davon auch dann das erste Feedback kriegt, okay, hier werden SNRIs eher indiziert oder hier eher etwas anders, ich nenne mal was Psychotherapie oder andere Klasse Medikamente. Das wäre schon gut eigentlich.
Und für die Hausarztpraxis könnten Sie sich vorstellen, dass das eines Tages, wenn die Entwicklungen noch weiter sind, man auch als Hausarzt so eine Pupillenmessung durchführen kann?
Da muss in der Resolution noch wohl was passieren, aber im Prinzip ist so ein Eye-Tracker, die wird stets besser. Da gibt es auch sicherlich neue Verfahren, wo man das nicht in einem experimentellen Labor, sondern auch mit einer Brille machen kann. Wenn das technologisch so weitergeht, diese Entwicklung, dann ist das sicherlich vorstellbar.
Ja, vielen, vielen Dank, Herr Professor Spormarker, für das interessante Gespräch. Ich bin sehr gespannt, inwieweit die Pupillenweitenmessung Einzug in die Psychiatrie oder vielleicht sogar auch mal in die Hausarztpraxis erhält. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.